Hallo und herzlich willkommen im PodSimpel, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ein sehr, sehr besonderer Gast heute für mich. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Es ist zwar das zweite Mal tatsächlich, dass wir im PodSimpel einen Politiker bei uns haben. Einer der ersten war Sander Frank. Und jetzt heute haben wir einen Politiker, der jetzt sogar fast schon auf Bundesebene unterwegs ist. Ich würde sogar schon sagen, kann ich sagen, Spitzenkandidat eigentlich für den Bundestag.
Zumindest Spitzenkandidat in einer Region.
Okay, gut. Also es ist Matthias Miewes dabei. Wir erfahren heute auf jeden Fall viel, viel mehr natürlich über dich, Matthias. Und ich glaube, am besten starten wir jetzt auch direkt. Ich schmeiße das Mikro rüber und du stellst dich direkt am besten selbst vor. Wer bist du? Was ist so deine Geschichte? Und vor allem, ja, was ist deine Vision? Herzlich willkommen, Matthias.
Hi Suhaib, lieben Dank für die Einladung. Ich bin super gerne in euren Podcast gekommen und ich muss immer noch lachen, wenn ich als Politiker bezeichnet werde, denn eigentlich bin ich totaler Quereinsteiger. Ich habe erst vor kurzem meinen Job bei der Telekom an den Nagel gehängt, um für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Von daher bin ich da noch relativ neu, bin aber in die Politik gekommen, um was zu bewegen für meine Heimat. Das ist die Westpfalz. Da gehört die Stadt Kaiserslautern dazu und 208 ländliche Gemeinden. Und warum trete ich hier an? Ich will, dass wir auch in 10 Jahren hier noch gut leben können, dass es fair zugeht in unserer Gesellschaft, dass wir Klimaschutz machen, aber gleichzeitig gucken, dass es auch gut in unserer Wirtschaft vorangeht. Und mir ist es auch wichtig, dass jeder Mensch eine Chance auf ein gutes Leben hat, egal wo er herkommt, egal ob er in der Stadt oder auf dem Land wohnt, egal ob er arm oder reich, alt oder jung ist, Mann oder Frau. Das sind so die Themen, die mich umtreiben, für die ich mich generell einsetzen will.
Cool, hört schon mal sehr gut an. Eine kleine Zwischenfrage hätte ich, und zwar, du hast gesagt, du kommst eigentlich eher, also du hast jetzt bei der Telekom gearbeitet, habe gesehen auch so einige Jahre schon, ich glaube, du hast auch sogar dort ein duales Studium gemacht oder so, oder ne? Also, oder ein Trainee-Programm?
Genau. Ich war über 10 Jahre bei der Telekom, bin dort gestartet als Trainee, hatte da verschiedene Einsätze im In- und Ausland und war die letzten Jahre immer im Technologie- und Innovationsbereich tätig. Ich habe jahrelang das Geschäftsfeld Smart Home mit aufgebaut. Also wir haben da ein Produkt entwickelt, mit dem man über eine Smartphone-App zum Beispiel sein Sicherheitssystem zu Hause oder auch die Heizung steuern kann. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und die letzten Jahre war ich dann für das Innovationsprogramm bei der Telekom mitverantwortlich. Da geht es darum, wir haben uns Technologien und Produkte angeguckt und neu entwickelt und geschaut, dass die Telekom in Feldern wie zum Beispiel Netzwerktechnologie oder auch künstlicher Intelligenz auch up-to-date ist und in den nächsten Jahren ihr Geschäft weiterhin fit macht für die Zukunft.
Ah, okay, extrem spannend. Ich habe nämlich jetzt auch, also oder bekomme halt so ein bisschen mit im Smart Home, dass beispielsweise jetzt auch in der Behindertenhilfe Smart Home allgemein gut genutzt werden kann, ne? Also wenn ich beispielsweise mich jetzt nicht eigenständig fortbewegen kann und liege beispielsweise im Bett und bin eventuell in einem Heim, dass ich dann beispielsweise eben durch Sprachsteuerung irgendwie halt das Licht an- oder ausschalten kann oder hast du auch in dem Bereich da dementsprechend auch Erfahrungen?
Ja, also Dinge wie, dass sich ein Licht automatisch einschaltet oder ausschaltet, das sind alles Dinge, die die Produkte, die wir bei der Telekom entwickelt haben, auch können. Wir haben uns auch immer wieder angeschaut, wie man solche Produkte so weiterentwickeln kann, dass sie zum Beispiel auch für ältere Menschen noch weiteren Nutzen bringen oder auch für Leute, die gepflegt werden. In diesen spezielleren Feldern ist es aber so, da gibt es auch viele andere Firmen, die da schon experimentieren, Dinge entwickeln, dass die aber aus meiner Sicht noch nicht so ausgereift sind, dass sie jetzt schon wirklich für Hunderttausende oder Millionen Menschen einen einfachen neuen Nutzen bringen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, bis das wirklich in die Breite geht.
Okay, spannend. Aber ich glaube, das ist so ein eigenes Thema an sich, glaube ich, worüber wir eigentlich dann auch mal so sprechen können. Kommen wir jetzt.
Absolut.
Ich glaube, das ist riesengroß. Aber genau, heute geht es ja auch vielmehr natürlich auch um ja, deinen Start so als zukünftigen, wenn ich so da sagen darf, als zukünftigen Bundestagsabgeordneten. Ich habe dich natürlich, ich war ja so ein bisschen auf deiner Website und habe halt gesehen, da stand Umweltschutz und Wirtschaft zusammenbringen. Und da wäre jetzt natürlich meine Frage, wie willst du dieses vielversprechende Ziel jetzt auch umsetzen?
Ja, also die oft hört man ja so in den Diskussionen, oh Gott, wenn wir zu viel Klimaschutz machen oder machen müssen, dann machen wir unsere Wirtschaft kaputt. Dann geht die Autoindustrie den Bach runter, dann geht unsere Chemie den Bach runter. Und das sehe ich nicht so, sondern ich sehe eigentlich gut gemachten Klimaschutz als Win-Win-Situation. Wir können was dafür tun, dass unser Planet auch in 10, 20, 50, 100 Jahren bewohnbar weiterhin ist. Und das müssen wir auch tun. Da führt kein Weg dran vorbei und da lasse ich auch kein Wenn und Aber zu. Wir können das aber auch als Chance begreifen, unsere Wirtschaft in Deutschland so aufzustellen, dass sie davon profitiert und dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren gute Arbeitsplätze haben. Ein Beispiel, die Autoindustrie. Die Autoindustrie, da sehe ich eine Chance auch im Klimawandel. Wir sollten nicht darüber reden, Autos jetzt schlecht zu reden. Ich glaube, es wird auch in vielen Jahren Autos brauchen. Ich bin dafür, dass wir zum Beispiel Bus und Bahn ausbauen, auf jeden Fall. Aber es gibt viele ländliche Regionen, wie auch in meiner Heimat, wir auch in Zukunft noch Autos brauchen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei CO2-neutralen Technologien der Autoindustrie, den Zulieferbetrieben, den Mittelständlern helfen, auf neue Technologien umzusteigen und dort, wie wir es in der Vergangenheit in vielen Themen waren, in Deutschland Weltmarktführer zu werden und damit wieder zukunftsträchtige Produkte zu haben, die auch bei uns zu Hause Arbeitsplätze schaffen. Und ein Thema, wo mir da die letzten Jahre zu wenig passiert ist, auch aus der Politik, ist Wasserstoff. Wasserstoff hat ein großes Potenzial. Wir haben da in Deutschland schon sehr viel entwickelt. Wir haben da gute Technologien, wir haben gute Ingenieure, die das können. Wir haben Firmen, die da was mitgemacht haben. Und da, glaube ich, könnten wir auch in der Politik noch mehr tun, um zu helfen, dass wir dort den Durchbruch schaffen, zum Beispiel um LKWs auch mit Wasserstoffantrieben zu bestücken, Wasserstoff hier zu produzieren und auch Produktionsanlagen dafür ins Ausland zu verkaufen. Das ist ein Feld, wo ich sage, wir können gucken, der Automobilindustrie zu helfen, neue Technologien in den Massenmarkt zu bringen und damit dann auch ein starkes wirtschaftliches Fundament mit guten, gut bezahlten Arbeitsplätzen auch in Zukunft zu haben.
Und was würdest du jetzt sagen, also man hört ja sehr oft so, ja, Deutschland ist ja voll hinten dran und irgendwie andere Länder sind da ja viel weiter voran. Woran hadert es denn aktuell? Oder halt so, ich meine, es hört sich jetzt so für mich an, als wäre das so dein Alleinstellungsmerkmal, so das ist so dein Ziel, womit du jetzt auch kommst. Genau, bist du so da der Einzige oder bist du, oder warum siehst du das sozusagen als wichtigen Faktor jetzt auch so auch bei deiner Kandidatur?
Ich weiß nicht, ob ich der Einzige dabei bin, aber ich finde, dass manche Dinge nicht oder zu wenig im Gesamtkontext gedacht werden und dass es einfach noch ein paar Baustellen gibt, die nicht gelöst sind. Ein Beispiel dafür ist die E-Mobilität. Natürlich brauchen wir die E-Mobilität, aber sie wird auch nicht alle unsere Probleme lösen. Und manche Dinge funktionieren noch nicht gut. Es werden zwar E-Autos gefördert und bezuschusst im Moment, aber die Ladesäuleninfrastruktur, da sind wir tatsächlich noch hinten dran, aus meiner Sicht, weil wir einfach da an verschiedenen Stellen gepennt haben. Wir haben in den Städten eine Ladeinfrastruktur, die okay ist, aber ich bin zum Beispiel sehr viel in kleineren Gemeinden und Orten unterwegs, da gibt es noch gar keine Ladesäulen. Und das ist ein Thema, das muss noch viel schneller und stärker vorangetrieben werden, wenn wir wollen, dass wir eben in einigen Jahren auch mehr auf E-Mobilität umstellen können. Und genauso ist es beim Thema eigentlich noch schlimmer Wasserstoff. Da wird in der Politik schon seit Jahren drüber geredet. Es gab verschiedene, ich nenne es jetzt mal bewusst, Strategiepapiere, aber aus diesen Papieren ist einfach nicht viel umgesetzt worden. Ich habe vor kurzem mit der ZAK, der Zentralen Abfallwirtschaft in Kaiserslautern gesprochen. Das ist ein kommunales Unternehmen mit weit über 100 Mitarbeitern und die machen jetzt schon mit sehr fortschrittlichen Technologien aus Abfall Biogas und produzieren daraus Strom und Wärme. Das heißt, es ist ein Verfahren, um sehr, sehr umweltfreundlich Ökostrom und auch Fernwärme für unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort herzustellen. Das heißt, die sind da schon super dabei, umweltfreundliche Technologien zu nutzen. Die würden gerne auch grünen Wasserstoff herstellen und würden damit dann auch gerne ihre eigenen Lkw-Flotten mit auf Wasserstoff umstellen. Die bemühen sich seit Monaten, schon seit sehr langer Zeit, um Fördermittel, um Unterstützung, um ein solches Projekt auf den Weg zu kriegen. Da ist bisher noch nichts passiert, obwohl da ein gutes Konzept für Wertschöpfung vor Ort, für CO2-neutrales, zukunftsträchtiges Wirtschaften vorliegt. Und da, glaube ich, müssen wir einfach aus der Politik vom Reden ins Machen kommen. Und dafür will ich mich einsetzen.
Okay, das heißt, es scheitert gerade, also so wie ich es verstehe, es scheitert eher an der Politik, die dann sozusagen so den Haken dann geben, okay, alles klar, jetzt kommen wir zum Machen. Oder würdest du sagen, so ist allgemein so diese Struktur, diese Förderstruktur in Deutschland eventuell eher so das Problem und dass wir vielleicht daran, an dieser Schraube drehen sollten? Oder beides?
Also ich glaube, es ist beides, was du sagst. Ich will auch nicht immer nur den schwarzen Peter auf die Politik schieben. Da gibt es sicher auch Dinge, die in der Wirtschaft hätten schneller passieren können. Aber in der Politik ist es so, wenn wir neue Dinge anschieben müssen, dann kann die Politik da unterstützen. Wasserstoff zum Beispiel ist im Moment noch wie Champagner. Das heißt, er ist super teuer. Und es gibt ihn nur in sehr geringen Mengen. Wenn wir aber unsere Wirtschaft in großen Teilen, im Übrigen zum Beispiel auch die Chemieindustrie, statt mit fossilen Brennstoffen sehr stark auf grünen Wasserstoff umstellen müssen, dann müssen wir Wasserstoff vom Champagner zum Leitungswasser machen. Nämlich wir brauchen ihn in sehr großen Mengen und wir brauchen ihn so billig, dass ihn sich jeder leisten kann. So, wie macht man jetzt aus Champagner Leitungswasser? Das hört sich jetzt vielleicht erstmal schräg an, aber das gab es in der Wirtschaft schon bei ganz vielen Produkten. Das ist nämlich genau der ganz normale klassische Weg. Am Anfang, wenn ein Produkt neu ist, wenn es in geringen Stückzahlen erstmal als Prototyp gebaut werden muss, dann ist es immer super teuer und schwierig. Und bei jedem Produkt muss man dann einen Weg finden, das auf größere Mengen umzustellen, es industriell in einer Massenfertigung zu produzieren und dadurch wird ein Produkt billiger und es wird für alle verfügbar. Und genau diesen Weg, wie bei vielen anderen Produkten auch, müssen wir jetzt auch bei Wasserstoff gehen. Das wird am Anfang Geld kosten, das ist so und deshalb müssen wir da gemeinsam investieren und vor allem, wir müssen konkrete Projekte anschieben und es reicht nicht, wenn wir einfach in der Politik nur Strategiepapiere schreiben. Das ist der eine Punkt. Und du hast das zweite angesprochen, wie laufen Förderungen in Deutschland? Das ist was, das ist nicht nur bei Wasserstoff so, sondern könnte ich dir 10 andere Beispiele sagen. Wenn es zum Beispiel um Glasfaserausbau geht, wenn es um die Digitalisierung der Schulen geht, es ist immer das Gleiche. Wir sind oft noch zu kompliziert, zu bürokratisch. Wer eine Förderung will, wer ein Projekt anschieben will, muss durch so lange Prozesse gehen, muss 1000 Formulare ausfüllen, muss schon, bevor irgendwas getan ist, so genau ins Detail festlegen, was in den nächsten 3, 5, 7 Jahren passieren soll, dass das jede Innovation und jede Tatkraft und jeden Mut schon vorneweg abwirkt beziehungsweise so in die Länge zieht, dass wenn wir mal anfangen, uns andere überholt haben. Und da müssen wir ran.
Wie müssen wir denn in der Hinsicht dann ran? Also was wäre denn jetzt zum Beispiel eben so eine konkrete Idee, jetzt zum Beispiel an dieser Struktur, an dieser Förderstruktur eben irgendwie was zu ändern? Gibt es da eventuell schon, weil das habe ich jetzt schon öfters tatsächlich in den PodSimple-Episoden jetzt mitbekommen, sodass das halt oftmals so das Problem ist. Natürlich vor allem im sozialen Sektor, im Gesundheitssektor ist es natürlich extrem oft der Fall, weil halt vor allem diese Unternehmen von diesen ganzen Förderungen, von den Zuschüssen irgendwie hauptsächlich ja fast sogar schon leben. Und trotzdem irgendwie gibt es diese Hoffnung, dass sich diese Struktur irgendwie verändert. Aber so, wie muss diese Struktur irgendwie verändert werden? Hast du da vielleicht so eine Idee?
Es gibt verschiedene Ideen und die stammen nicht nur, also die stammen nicht von mir, sondern es gibt ja auch Volkswissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Und eine Möglichkeit, wenn wir jetzt mal bei Wasserstoff bleiben, wäre, wenn man sagt, die Bundesregierung schreibt gewisse Wasserstoffmengen aus, zum Beispiel um die Fahrzeuge des Bundes, bei der Bundeswehr mit Wasserstoff zu tanken oder auch Fahrzeuge einzukaufen. Also grob gesagt, wenn die Bundesregierung eine Ausschreibung macht und sagt, wer liefert uns in den nächsten Jahren jedes Jahr eine bestimmte Menge an Wasserstoff. Und diese Mengen, die können sehr stark ansteigen und darauf können sich verschiedene Anbieter bewerben, um diesen Wasserstoff zu liefern. Die Bundesregierung bezahlt diesen Wasserstoff. Durch ein solches Ausschreibungsverfahren könnte ein Wettbewerb entstehen, auch wer schafft es, große Mengen zu immer günstigeren Preisen zu liefern, und gleichzeitig gibt es Planungssicherheit für die Unternehmen. Das ist ein Weg, dies zu tun. Ein zweiter Weg könnte sein, dass man einen gewissen Fördertopf hat und sagt, wir machen eine Art Wettbewerb oder Ausschreibung und sagen, ihr könnt Projekte fördern lassen und diese Projekte müssen CO2 einsparen. Ihr sagt uns, was jede CO2-Einsparung kostet, also was diese Projektförderung wäre. Jeder kann dafür Projekte einreichen, Firmen, Kommunen, wie auch immer. Und dann bekommen die Projekte eine Förderung, die, sage ich mal, die CO2-Einsparung am günstigsten hinbekommen. Auch da hätten wir wieder eine Wettbewerbskomponente drin, um besser und günstiger zu werden. Und gleichzeitig könnte man ganz unterschiedliche Projekte fördern, auch ohne, dass die Politik ganz genau haarklein festlegt, was die tun sollen. Und um jetzt noch ein drittes Beispiel zu nennen, wo es aus meiner Sicht auch zu langsam vorangeht, das ist der Glasfaserausbau in Deutschland. Der Glasfaserausbau wird schon seit Jahren gefördert über bestimmte Programme. Die sind aber sehr kleinteilig. Sie decken nicht die ganze Bevölkerung ab und deshalb bringen sie am Ende zu wenig. Da müsste die Regierung aus meiner Sicht ein klares Ziel ausgeben, zum Beispiel zu sagen, in 10 Jahren wollen wir wirklich jeden Haushalt, jede Schule und jeden Betrieb am Glasfasernetz haben und dann sagen, wie kriegen wir das hin? Das kann man auf der einen Seite im Dialog mit den großen Telco-Anbietern machen und kann sagen, hey, was sind eure Vorschläge, um das hinzukriegen? Und wenn da nichts oder zu wenig bei rauskommt, dann kann die Regierung immer noch Regulierungsvorgaben machen oder auch dort ganze Gebiete ausschreiben. Und damit meine ich nicht nur einzelne Haushalte und Straßenzüge wie im Moment, sondern wirklich komplette Landkreise, Bundesländer, um zu sagen, wie kriegen wir es hin, in 10 Jahren alle am Glasfasernetz zu haben. Ist es jetzt die Lösung für alles? Nein, aber es sind Denkrichtungen, es sind erste Ideen, wie wir einfach das System ändern müssen, damit wir bei den Zukunftsszenen einfach schneller vorangehen. Und da darf es aus meiner Sicht keine Denkverbote geben, sondern wir müssen neue Ideen diskutieren und die dann auch mal ausprobieren. So wie es jetzt läuft, sind wir einfach zu langsam.
Ich meine, du bist ja auch, glaube ich, du hast, glaube ich, Wirtschaftswissenschaften studiert oder
VWL? Genau, ich habe BWL studiert, BWL. Mit Anglistik, ja.
Okay, genau, der BWLer in dir schreit doch jetzt doch wahrscheinlich auch so, okay, aber irgendwie muss das Ganze ja finanziert werden. Und da wäre jetzt meine Frage, genau, das hört sich nach sehr, sehr vielen, eher nach hohen Investitionskosten an. Und ich hatte auch vor kurzem auch noch eine PodSimple-Episode, wo es auch darum ging, dass der Staat jetzt auch viel in den Gesundheitsbereich natürlich auch investiert. Gibt es denn, also woher das ganze Geld, um letztendlich diese drei Vorschläge, die du jetzt gerade gesagt hast, die auch mit Investitionen verbunden sind. Und es gibt ja noch dann wiederum andere Richtungen, die dann letztendlich ja auch wiederum mit Investitionen verbunden sind. Und jetzt stelle ich mir eben die Frage, wie soll das Ganze finanziert werden? Oder ist Deutschland so, also hat Deutschland so die Basis aus deiner Sicht, dass das Ganze eigentlich so finanziert werden kann?
Die kurze Antwort ist ja. Wir können das hinbekommen. Und ich möchte darauf zwei Antworten geben. Die eine Antwort ist, das macht man im Übrigen in Firmen auch so. Wenn man sich überlegt, investiert man ja oder nein, dann überlegt man sich auch, was würde passieren, wenn ich jetzt gar nichts tue. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Klimawandel, wirtschaftliche Entwicklung, dann ist aus meiner Sicht, ohne dass ich es jetzt auf Euro und Cent ausgerechnet habe, wenn wir nichts tun, kommt uns das in 10, 20 Jahren viel, viel teurer und viel, viel schlimmer, als wenn wir jetzt uns Gedanken machen und gut und richtig investieren. Denn wenn wir nichts tun, dann stehen wir in einigen Jahrzehnten vor einer Welt, in der keiner mehr leben kann, in der wir nur noch damit zu tun haben, Umweltkatastrophen, Hungersnöte in anderen Ländern zu bearbeiten oder zu gucken, dass es das Allerschlimmste zu vermeiden. Und auf der anderen Seite werden wir auch eine Wirtschaft haben, die sich überholt hat. Und das ist aus meiner Sicht kein Szenario, was man sich wünschen kann. Das Zweite ist, wie kann es finanziert werden? Und ja, ich bin Betriebswirt, deshalb treibt mich das auch um. Auf der einen Seite denke ich, gibt es noch Potenzial, die Einnahmen des Staates zu erhöhen. Weißt du, bei uns in Deutschland gibt es viele ehrliche Steuerzahler. Das sind die ganzen Arbeitnehmerinnen, die Arbeiter, die müssen jeden Monat ihre Steuern abdrücken, weil sie gar nicht drum herum kommen. Das wird automatisch eingezogen. Genauso sind es unsere Handwerkerinnen, unsere Selbstständigen, egal wer, in welcher Branche. Und da ist die Steuerlast in Deutschland nicht niedrig. Dort sage ich, da kann man nichts mehr draufpacken. Es gibt aber leider mittlerweile viele Großkonzerne und dass sowohl Deutsche als auch Internationale, die sich drum herumdrücken, ihre Steuern ordentlich zu bezahlen. Ich sage nicht, dass die mehr bezahlen sollen als andere, aber ich bin der Meinung, dass ein internationaler Großkonzern zumindest so viel bezahlen soll wie ein Handwerker. Und das ist aus meiner Sicht nicht zu viel verlangt. Im Moment ist es aber nicht so. Dadurch, dass die Firmen ihre Gewinne in Steueroasen verschieben, dass sie über komplizierte Unternehmensstrukturen sich drum rumdrücken, ihre Steuersätze zu bezahlen, geht der Allgemeinheit, geht den Bürgerinnen und Bürgern Geld verloren. Und ich bin der Meinung, damit muss Schluss sein. Und wir müssen härter dagegen vorgehen, auch zusammen mit den Partnerstaaten in der Europäischen Union und mit den USA, um das endlich abzustellen, sodass auch dort Steuern bezahlt werden. Das ist das eine. Und das Zweite, was man aus meiner Sicht auch ehrlicherweise sagen muss, dass eine gewisse Kreditaufnahme für Zukunftsinvestitionen notwendig und aus meiner Sicht auch in Ordnung ist. Ne, es ist ja im Privaten genauso. Ich würde mir zum Beispiel keinen Kredit holen, um in Urlaub zu fahren. Ja, also im Grunde für ein bisschen Spaß und Party mein Geld zu verpulvern, dafür einen Kredit aufnehmen, würde ich nicht machen, weil das ist nicht nachhaltig. Das wird bedeuten, ich lebe über meine Verhältnisse. Was aber aus meiner Sicht sinnvoll und gut ist, wenn ich irgendwo mir eine Eigentumswohnung kaufe und das dann zumindest teilweise über Kredit finanziere, das dann über Jahre abbezahle, um dann später mal, wenn ich in Rente gehe, was zu haben in Rente. Das ist nachhaltig und das ist ein sinnvoller Kredit, den ich dafür aufnehme. Und genauso sehe ich das auch, wenn der Staat investiert. Wenn wir sinnvoll investieren in Klimaschutz und um unsere Wirtschaft umzubauen, zukunftsfähig zu machen, dann Ist es eine zukunftsträchtige, nachhaltige Investition, für die man aus meiner Sicht auch einen Kredit aufnehmen kann und wo man auch sagen kann, der deutsche Staat kann sich im Moment so billig Kredite holen, und billig ist eigentlich schon der falsche Ausdruck. Der Staat kriegt ja im Moment Geld dafür, wenn er sich Kredite aufnimmt, dass wir diese günstige Zeit nutzen, um Zukunftsinvestitionen auch mitzufinanzieren.
Okay.
Beantworten Sie es deine Frage?
Ja, geht auf jeden Fall, also es klärt auf jeden Fall ein bisschen mehr auf, auch wenn ich mich natürlich dann frage, so, okay, warum findet das denn noch nicht so ganz statt? Oder würdest du behaupten, es ist schon so der Fall?
Aus meiner Sicht ist es noch nicht der Fall. Also die Regierung hat zwar die ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber es ist einfach noch nicht genug. Es ist einfach noch unzureichend. Also die Regierung hat vor kurzem, als das Bundesverfassungsgericht ja ein Urteil gesprochen hat, wurden ja die Klimaziele für die nächsten Jahre verschärft. Ja, das heißt, man hat sich mehr vorgenommen, was man erreichen will. Aber Ziele allein ändern halt noch nichts. Um die Ziele zu erreichen, muss man halt was tun. Man muss konkrete Projekte anschieben. Man muss konkrete Investitionen tätigen. Und da ist noch einiges zu tun. Und da, denke ich, haben wir noch ein paar Hausaufgaben.
Okay, und jetzt mal auch so, wenn wir schon von Zielen sprechen, kommen wir mal auch jetzt zu deiner Kandidatur. Und ich habe auch gesehen, dass du auch im, ich glaube, einen ambulanten Pflegedienst oder dass du allgemein im Gesundheitswesen auch ein Unternehmen gegründet hast. Und das zeigt mir so, okay, das heißt, du bist auch da so ein bisschen interessiert natürlich in diesem Sektor. Und da wollte ich auch einfach mal fragen, was sind in der Hinsicht deine Ziele jetzt für deine Kandidatur? Also ich meine, ich höre jetzt raus, eben du bist schon so der Digitalaffine, die Umwelt ist dir wichtig, irgendwie, ne, du weißt, alles klar, Investitionen sind wichtig, dieser Gesundheitsbereich braucht Investitionen. Was sind da deine Ziele?
Ja, die generell auf den Gesundheits- und Pflegebereich geschaut, bin ich der Meinung, dass wir dort wieder mehr die Leute im Fokus haben müssen. Mit die Leute meine ich auf der einen Seite die Pflege brauchen und diejenigen, die im Pflegesektor arbeiten. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist der ganze Sektor ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal, ökonomisiert worden. Es sind Kliniken privatisiert worden. Es geht teilweise darum, möglichst viel abzurechnen, was profitabel ist. Und dabei sind gleichzeitig die Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen. Und gleichzeitig ist aber die Versorgung für die zu Pflegenden oder für die Patienten nicht besser geworden. Und wir brauchen wieder mehr Blick dafür, was brauchen eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie ihren Job gut und gerne machen können, ohne dass sie nach ein paar Jahren schon Burnout bekommen. Und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Leute sowohl in Stadt und Land gut versorgt sind und eine gute Pflege und Versorgung erhalten, denn das wird die nächsten Jahre eher noch wichtiger als jetzt, weil wir auch stärker altern. Wir werden mehr Leute in hohem Alter in unserer Gesellschaft haben, und deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, in konkreten Punkten zu schauen, wie stehen wieder die Menschen im Mittelpunkt von Pflege und Gesundheit.
Und wie gedenkst du da vorzugehen, um dieses Ziel zu erreichen?
Also es gibt ein paar konkrete Dinge. Wir haben ja auf der einen Seite gehört dazu aus meiner Sicht, dass Löhne und Gehälter und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege verbessert werden. Es ist immer noch so, dass die Löhne im Pflegebereich deutlich niedriger sind als in der Industrie. Und das ist die Frage, ist es denn in Ordnung? Denn mal ganz im Ernst, die Verantwortung in einem Altenheim, in einem Pflegedienst, im Krankenhaus, dort, wo es um Menschen geht, die ist doch, muss doch mindestens genauso hoch anerkannt werden, als wenn jemand in der Fabrik arbeitet. Das sind auch wichtige Jobs, aber wieso soll die Pflege da hinten anstehen? Das ist aus meiner Sicht nicht mehr das ist nicht zeitgemäß, das ist nicht in Ordnung. Da muss was getan werden. Und das andere ist, wie kriegt man es auch hin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege sich wirklich auf die Pflege konzentrieren können? Denn das, was ich auch immer mitbekomme, ist, dass auch dort die Bürokratie eigentlich immer mehr wird anstatt weniger. Und dass immer mehr Zeit dafür verwendet werden muss, um Formulare auszufüllen, um Daten aufzuschreiben, um Papiere zu füllen. Und die Zeit fehlt am Ende, sich mit den Patienten, mit den pflegenden Menschen zu beschäftigen. Weil das ist doch eigentlich das, worum es in der Pflege geht und warum auch Menschen in der Pflege arbeiten wollen, weil sie sich um Menschen kümmern wollen und nicht um Papier. Und ich glaube, wir könnten digitale Hilfsmittel viel stärker nutzen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege von diesem Bürokratieaufwand zu entlasten. Es muss immer die Frage sein, wie kann ich digitale Hilfsmittel nutzen, um die Menschen zu entlasten, um ihnen was Gutes zu tun. Und ich glaube, dass wir diesen Ansatz auch brauchen können, um das genau im Gesundheitswesen und Pflegewesen hinzubekommen. Denn da ist aus meiner Sicht auch zu wenig bis gar nichts die letzten Jahre passiert.
Mhm. Ja, und da wären wir wieder so auch beim Thema Investitionen, denn dass die ganzen Systeme, diese digitalen Systeme kosten irgendwie wiederum Geld. Bessere Arbeitsbedingungen ist wieder mit Aufwendungen, mit finanziellen Aufwendungen natürlich wieder verbunden. Diese Strukturen, ne, da wären wir auch beim Thema Strukturen, müssen wiederum geändert werden. Von daher, es sind, glaube ich, mehrere Bausteine, die dort auf jeden Fall noch umgestapelt werden müssen. Ich würde jetzt sehr gerne eigentlich noch weiter natürlich in die Tiefe gehen und noch weiter da dich durchbohren. Aber ja, so mit Blick auf die Uhr müssen wir auch so langsam auch so zum Schluss kommen. Und damit wir trotzdem das Ganze nochmal einmal abrunden, würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserer traditionellen Message. Und ja, hast du jetzt zum Abschluss, du hast natürlich schon jetzt einige Ziele und einige Ansätze und einige Messages, sage ich mal, und Learnings ja mitgebracht. Aber vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss eine, wo du sagst, so, hey, das müsst ihr auf jeden Fall oder hier, nehmt das bitte gerne mit noch ans Herz.
Also eine Sache ist, macht es. Macht etwas. Das ist meine Message. Die Themen, die wir gerade besprochen haben, das sind alles dicke Brocken. Und wenn du mich jetzt fragst, kann ich die alle ändern? Nein, wahrscheinlich nicht. Denn einer allein kriegt es nicht hin. Aber auch mein persönliches Ziel ist es immer, wenn ich es nur schaffe, Kleinigkeiten ein kleines bisschen besser zu machen, jeden Tag vielleicht einem anderen Menschen ein kleines bisschen zu helfen, damit es ihm oder ihr besser geht, dann habe ich schon gewonnen. Und wenn das viele machen, dann kommt auch viel davon raus. Und deshalb sage ich, lasst euch nicht unterkriegen, macht Dinge besser, packt sie an. Auch wenn es nur ganz kleine Sachen sind, tut es. Ihr tut anderen damit was Gutes, tut euch selbst was Gutes. Und wenn alle zusammen das machen, dann kriegen wir auch diese großen Sachen gewuppt. Ein Beispiel, heute Morgen hat mich ein Abiturient aus meinem Wahlkreis angerufen. Und hat ganz stolz berichtet, dass er der Erste in seiner ganzen Familie ist, der Abi gemacht hat, dass er sehr stolz ist und jetzt auch gerne studieren will. Und da ich auch vor jetzt schon über 10, 15 Jahren damals fürs Studium mich um ein Stipendium bemüht hatte, das auch bekommen habe, hat er mich gefragt, ob ich ihm denn ein paar Tipps geben kann, helfen kann, auch so eine Studienförderung zu bekommen, dass er auch die Chance hat, zu studieren und da was Gutes draus zu machen für sich und seine Familie. Da habe ich gesagt, na klar, mache ich das und konnte dann hoffentlich zumindest ein Mini-Stückchen dazu beitragen, dass er was draus machen kann. Deshalb macht's.
Sehr cool. Wir nutzen auch tatsächlich auch immer so den Hashtag einfach machen. Von daher passt das auch sehr gut dazu. Ja, Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank auch also jetzt für deine Message und allgemein natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich drücke auf jeden Fall dem jungen Abiturienten auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass er Erfolg damit haben wird und dass er auch einen guten Start ins Studium bekommt. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mir so die ganzen Fragen auch beantwortet hast. Ich weiß, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade bei dir sowieso sehr turbulent abläuft und dass du eigentlich sowieso zeitlich begrenzt bist. Ich meine, wir haben gerade 20 Uhr und nehmen gerade diesen Podcast auf. Von daher, Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich tatsächlich auch auf eine weitere Podcast-Folge mit dir, wenn wir es zeitlich nochmal schaffen, wenn es jetzt auch so in den nächsten Monaten natürlich auch vorankommt und da einfach mal ein Update von dir zu bekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall und bist herzlich auf jeden Fall bei uns eingeladen.
Sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung, Hype. Hat Spaß gemacht und freue mich schon auf die nächste Diskussion mit dir.
Cool. Also, dann für dich da draußen, ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß. Du konntest für dich auch ein paar Sachen mitnehmen und mindestens das einfach machen kannst du, glaube ich, ganz easy mitnehmen und vor allem auch umsetzen. Von daher, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wie immer, bleib lernhungrig und bis bald. Ciao.
Ciao.